Joy to the World, das ist der Titel für heute. Das ist das Thema, das ist Inhalt dessen, was ich mit euch teilen möchte heute an diesem Weihnachtsgottesdienst. Habt gesehen, die sangen eben dieses bekannte Weihnachtslied Joy to the World für die Nicht-Engländer unter uns, Freude für die Welt oder Freude ja für die Welt. Ich möchte euch etwas lesen hierzu, was denke ich allen von uns bekannt ist und doch was das Zentrum dieses Tages darstellt. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Zwei Verse, die für mich das Zentrum dessen sind, worum es eigentlich Weihnachten geht. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Als der Engel erschien, den Hirten, einfaches Volk, das draußen auf den Hügeln und Wiesen die Herde bewachte, da waren sie zu Tode erschrocken über diese Gestalt, die plötzlich so unerwartet vor ihnen erschien. Wir stellen uns manchmal mit Engeln andere Dinge vor, kleine dicke Babys mit Flügeln oder hübsche Frauen oder ich weiß nicht. Aber dieser Engel war offensichtlich von einer ganz anderen Qualität. Er war so furchteinflößend, dass diese hartgesottenen Männer, ich meine, das waren Leute wie David selbst, die kämpften auch mal gegen Löwen oder Bären, die die Herde bedrohten, dass diese zu Tode erschraken. Ich weiß nicht, ob ihr euch das hier vorgestellt habt, wie das wohl sein muss. Vielleicht wünschen wir uns manchmal Engel zu sehen, aber vielleicht auch nicht, wenn wir uns mal vorstellen, was das mit uns tut, wenn so ein Engel auf einmal vor uns steht. Das war einer dieser Kampfengel, dieser Boten Gottes, dieser Kämpfer Gottes. Und er stand auf einmal mitten auf den Feldern, mitten in der Nacht. Stell dir das vor, es war hell auf einmal um sie rum und da stand diese gewaltige Erscheinung und sprach. Dieses Wort großer Furcht, das ist das Wort Phobeo aus dem Griechischen. Das meint erschrecken, weglaufen, Phobie, das Wort kennen wir in Deutsch auch. Und Grund der großen Furcht war die Herrlichkeit Gottes, die den Engel umgab. Wissen Sie, Israel war in dieser Zeit schon eine geschlagene, zerschundene Nation. Rom hatte seinen Knebel auf dieses Land gedrückt und Freiheit war schon etwa eine Generation nicht mehr wirklich bekannt bei diesem doch sehr freiheitsliebenden Volk. Und in dieser Situation kommt dann dieser Engel. Eine Situation, wo eigentlich jeder Furcht hatte. Die Römer konnten ziemlich tun und lassen, was sie wollten mit der Bevölkerung. Und das taten sie wohl auch an vielen Stellen. Es gab auch Ausnahmen, das wissen wir, aber viele trieben ihren Mutwillen, wie das eben Soldaten tun, wenn sie ein Land besetzt halten. Das hat es zu allen Zeiten gegeben und es war damals im alten Rom nicht anders als vor 60 Jahren die deutschen Soldaten das getan haben oder nachher die Russischen oder wer auch immer. So, in dieser Zeit kam dieser Engel, also ein furchtgepacktes Volk, das nie recht wusste, was als nächstes kam. Und ich denke und ich weiß, auch in unserer Zeit ist Furcht ein nur allzu vertrauter Begriff. Ich weiß, dass einige von uns hier heute das erste Weihnachtsfest feiern ohne einen geliebten Menschen, der dieses Jahr verstorben ist. Für die eine Familie ist es der geliebte Sohn, der gestorben ist. Für andere ist es der geliebte Vater. Und ich weiß nicht, möglich noch, dass andere das ähnlich erlebt haben mit Personen, die dieses Jahr gegangen sind. Das kann einen schon erschrecken, vor allem wenn es plötzlich geschieht, unerwartet. Und jemand aus dem Leben gerissen wird, wo man denkt, man hat noch viel Zeit zusammen. Und auf einmal ist es eben nicht mehr so. Wir schrecken vor vielen Dingen. Vor Missbrauch. Wer Missbrauch einmal erlebt hat, egal in welchem Sinne, der erschreckt. Der weiß, was für ein Schrecken dahinter steckt. Ich habe viel in der Beratung gehört darüber. Kennen diese Angst. Treuebruch. Furcht vor dem Alleinsein. Furcht vor Benachteiligung. Die Mehrwertsteuer steigt. Und so viele machen sich so ihre Gedanken. Was heißt das denn für mich? Was heißt das für uns als Familie? Die Furcht vor Krankheit ist weit verbreitet. Nicht umsonst ist das eine der meist gebrauchten Geburtstagswünsche. Ich wünsche dir Gesundheit. Das ist das Wichtigste, sagen viele. Das ist nicht wirklich das Wichtigste, aber es ist sehr wichtig. Armut ist ein Thema. Auch in unserem Land für einige. Angst davor, die Existenz zu verlieren, nicht mehr den Lebensstandard halten zu können, den man doch gewohnt war und den man doch so gerne auch hat und am liebsten noch ausbauen möchte. Die Furcht davor, den Sinn des Lebens zu verpassen, das ist eine der Fürchte, der Ängste, die sich mehr und mehr ausbreiten, nach meiner Beobachtung. Die Furcht, nicht zu wissen, warum lebe ich eigentlich? Was ist dieses Leben? Je älter wir werden, desto mehr begreifen wir die Sinnlosigkeit, wenn wir Gott nicht kennen. Wofür das alles? Wofür das alles? Die Furcht davor, eines Tages einmal für all das gerade stehen zu müssen, was wir an Schuld in unserem Leben angesammelt haben. Auch diese Furcht ist da. Möglicherweise ist dieser Satz heute für den einen oder anderen hier eine Offenbarung. Der Satz dieses Engels, dieser furchtbaren Erscheinung, die sagt, fürchte dich nicht. Sich nicht fürchten zu müssen, das schafft Hoffnung und Vertrauen und es gibt neuen Mut. Dieser Satz, das hat mal jemand gezählt, steht 365 Mal in der Bibel. Fürchte dich nicht. Selbst Jesus hat ihn oft wiederholt und gebraucht und uns damit gesagt, es gibt Grund, sich nicht zu fürchten. Und dann sagte der Engel, ich verkünde euch große Freude. Welch ein Widerspruch. Mitten in dieser Angstsituation. Einmal durch den Engel, aber dann auch überhaupt durch die geschichtliche Zeit. Damals die Römerbesatzung und all das. Und dann sagte der Engel, fürchte dich nicht, brauchst keine Angst haben, würde er heute vielleicht sagen. Brauchst keine Angst haben. Ich verkünde dir große Freude. Welch drastischer Gegensatz. Dieser furchtbare Engel verkündigt das Gegenteil. Fürchte dich nicht. Halleluja. Ich verkünde euch große Freude. Es geht weiter. Und dieser Engel sprach von einer Freude für das ganze Volk. Und das hat Hoffnung ausgelöst, weil dieses Volk hatte eigentlich keine Freude mehr. Die Besatzung war scheinbar für die Ewigkeit bestimmt, weil es gab gar keine Möglichkeit, so eine Weltmacht in die Schranken zu weisen und die Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Das verstanden dann ja auch viele Zeitgenossen darunter. Dachten, okay, jetzt kommt der Messias und der haut den Römern mal so richtig eins aufs Dach. Und dann sind wir frei. Das war ja die erste Hoffnung. Das war ja bis zum Schluss, zog sich das durch. Da waren auch einige enttäuscht nachher, auch von den Jüngern, die merkten, hey, das wird gar nicht so laufen. Der wird jetzt gar nicht im königlichen Gewand hier Herrschaft ausüben. Der Grund dieser Freude ist, dass dieses Baby der Retter sein würde, der Erlöser. Dieser Mensch hat uns etwa 30 Jahre nach diesem Zeitpunkt das Geheimnis dieser Freude mitgeteilt. Ich lese und zitiere aus Johannes 15. Jesus sagte hier, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wow. Jesus klärt uns auf, was der Engel 30 Jahre vorher meinte, als er sagte, ich verkünde euch große Freude. Jesus sagt, ja, ich gebe euch meine Freude. Und ihr sollt große Freude haben, wenn ihr lernt, die Kraft der Liebe einzusetzen für euer Leben. Wir wissen, dass Jesus ganz massiv lehrte über Vergebung zum Beispiel. Menschen Dinge zu vergeben, die einem Schlimmes angetan haben. Das ist ja eine der Übungen, die uns am schwierigsten fallen. Aber er sagt, wenn wir das nicht tun, dann kommen wir nicht in diese Freude hinein. Dann werden wir in unserem Herzen Bitterkeit empfinden und die wird uns von innen nach außen zerfressen. Es hat jemand herausgefunden, dass die meisten Brücken in Deutschland eigentlich kurz vorm Zusammenfallen sind. Es gibt dann eine Studie von Shell, die ist noch nicht, ich glaube, 3 oder 4 Jahre alt, die sagt, dass etwa 20% der Brücken eigentlich jetzt schon nicht mehr befahrbar sind. Da denkst du, die sehen doch alle gut aus. Von außen, Beton sieht klasse aus, sieht mächtig aus, die tragen doch klasse. Doch die Experten haben herausgefunden, dass von innen die Feuchtigkeit den Beton zerfrisst. Siehst du gar nicht. Siehst du erst, wenn es Krach macht. Und für viele Menschen gilt es genauso. Die Bitterkeit kommt von innen raus. Von außen können die aussehen wie die Stars. Aber innen drin gehen sie kaputt. Mehr und mehr. Und zerfressen. Bitter. Können nicht mehr schlafen. Haben alle Symptome eines Burnouts. Haben keine Freude mehr. Wissen nicht mehr wirklich, was das ist. Vielleicht war es noch als Kind so, dass Freude da war, wenn Geschenke kamen. Oder dann, wo man sich frisch verliebt hat, da war auch mal noch mal eine Zeit der Freude. Aber das ist alles vorbei. Und jetzt? Keine Freude mehr bis zum Sarg. Jesus sagt hier was anderes. Es geht darum, den Nächsten zu lieben. Es geht darum, Gott selbst zu lieben. Sich selbst zu lieben. Diese 3 Liebesgebote, die Gott uns gegeben hat. Liebe deinen Nächsten, liebe deinen Gott, liebe dich selbst. Wenn ich jemand wirklich liebe, werde ich bestrebt sein, dass es ihm gut geht. Und darum drückt sich Nächstenliebe auch immer darin aus, Menschen von Christus zu erzählen, von dessen Liebe, von seiner Annahme, von den Chancen und Möglichkeiten, die ein Leben mit Gott hat. Das ist für mich das Wichtigste gewesen, wenn ich jemanden wirklich schätze und wertschätze, dann muss ich ihm das sagen, weil ich habe das erlebt. Ich habe das früher mal verglichen mit einem Gewinn im Lotto. Wenn ich wüsste, dass Alexander Sommerfeld 6 Richtige hat auf seinem Dauer-Lotto-Schein, er spielt jetzt kein Lotto, mal ein Beispiel. Und ich hätte die Zahlen gehört und er nicht. Was wäre ich für ein Freund, würde ich ihn nicht sofort anrufen und sagen, Alex, du hast gewonnen. Alles wird gut. Doch wovon wir hier heute reden, das spielt noch in einer ganz anderen Liga. Wir reden von der Ewigkeit, nicht nur von ein paar schönen Jahren auf Erden im Wohlstand und Glück. Wir reden von einer Ewigkeit und ein paar Jahren auf Erden in Wohlstand und Glück. Ehre sei Gott dafür. Gott trennt das gar nicht, so wie wir das manchmal in unseren religiösen Schubladen schieben, rechts und links. Gott sagt, das ist meins. Wen ich liebe, den segne ich, ganz einfach. Dem segne ich mit Gesundheit, dem segne ich mit Wohlergehen, mit Wohlstand, mit einer glücklichen Ehe, mit guten Kindern, einer tollen Familie, guten Arbeitsplatz, gar kein Thema. Gott ist dann nicht geizig, im Gegenteil, er ist ein guter Vater. Jeder Vater hier weiß, was das heißt. Wir wollen das Beste für unsere Kinder und nur das Beste. So, Gottes Werte, seine Gebote, die sind uns zum Schutzraum gegeben. Und in diesem Raum ist echte, ungetrübte Freude für uns vorhanden. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die mir von einem Freund zugeschickt wurde, der in Thailand in der Mission arbeitet und dort ein Waisenhaus oder ein Waisenhaus besucht hat. Das Weihnachtsfest stand vor der Tür. Zeit für unsere Waisenkinder, zum ersten Mal die Weihnachtsgeschichte zu hören. Wir erzählten ihnen, wie Maria und Josef nach Bethlehem kamen und in der Herberge kein Raum für sie da war. Wie Jesus in einem Stall geboren und eine Futterkrippe gelegt wurde. Während wir erzählten, hörten die Kinder und das Waisenhauspersonal beinahe atemlos zu. Einige waren auf die äußerste Stuhlkante gerutscht, damit ihnen ja kein Wort entging. Nachdem wir mit der Geschichte fertig waren, gaben wir jedem Kind 3 kleine Stücke Pappe, aus denen es eine einfache Krippe basteln sollte. Dazu erhielt es ein kleines rechteckiges Stück von einer gelben Papierserviette, die ich mitgebracht hatte. In der ganzen Stadt war kein farbiges Papier zu bekommen. Nach unseren Anweisungen rissen die Kinder das Papier in schmale Streifen, die als Stroh in die Krippe gelegt wurden. Kleine, quadratische Flanellstücke aus einem alten Nachthemd, das eine Frau weggeworfen hatte, als sie Russland verließ, dienten als Decke für das Baby. Eine Babyfigur wurde aus hellbraunem Filz, den wir mitgebracht hatten, ausgeschnitten. Die weißen Kinder waren eifrig damit beschäftigt, ihre Krippe zusammenzubauen, während ich von einem zum anderen ging und nachschaute, ob irgendjemand Hilfe brauchte. Alles ging gut, bis ich an den Tisch kam, wo der kleine Micha saß. Er schien etwa 6 Jahre alt zu sein und war bereits mit seiner Arbeit fertig. Als ich mir seine Krippe ansah, war ich erstaunt. Nicht ein Baby, sondern 2 darin zu finden. Schnell rief ich die Übersetzerin herbei, um den Jungen nach dem Grund dafür zu fragen. Der Kleine verschränkte seine Arme, betrachtete nachdenklich die Krippenszene vor sich und fing an, mit großen Augen die Weihnachtsgeschichte nachzuerzählen. Für einen kleinen Jungen, der diese Geschichte zum allerersten Mal gehört hatte, berichtete er alles erstaunlich genau, bis er zu der Stelle kam, wo Maria das Jesuskind in die Krippe legt. Hier fing Micha an zu improvisieren. Er beschloss die Geschichte auf seine eigene Weise, indem er sagte: Und als Maria das Baby in die Krippe legte, sah Jesus mich an und fragte, wo ich wohne. Ich erklärte ihm, dass ich keine Mama und auch keinen Papa habe und nirgendwo zu Hause bin. Da sagte Jesus, ich könnte bei ihm wohnen. Ich antwortete, das würde nicht gehen, weil ich doch kein Geschenk für ihn hätte, wie die anderen alle. Aber ich wollte so gerne bei Jesus wohnen. Ich überlegte, ob ich nicht doch etwas hätte, was ich ihm schenken könnte. Mir fiel ein, ich könnte ihn ja vielleicht warm halten. So fragte ich Jesus, wenn ich dich warm halte, genügt dir das als Geschenk? Und Jesus erwiderte, wenn du mich warm hältst, das ist das beste Geschenk, das mir ein Mensch je gegeben hat. Da bin ich zu ihm in die Krippe geschlüpft und Jesus hat mich angeschaut und gesagt, ich dürfte bei ihm bleiben, für immer. Als der Kleine seine Geschichte beendet hatte, schwammen seine Augen in Tränen, die ihm unaufhaltsam über seine Wangen liefen. Er bedeckte das Gesicht mit den Händen, ließ den Kopf auf die Tischplatte sinken und seine Schultern zuckten krampfhaft vom heftigen Schluchzen. Dieser kleine Waisenjunge hatte jemand gefunden, der ihn niemals verlassen oder misshandeln würde. Jemand, der für immer bei ihm bleiben würde. Nicht, was man im Leben hat, sondern wen man im Leben hat, zählt wirklich. So viele Menschen in unserem Land, die sehnen sich danach, in Gottes Armen zu liegen, um Trost, um Kraft, um Zukunft zu bekommen. So, es ist eine gute Nachricht. Da ist Freude in der Luft in dieser Zeit. Menschen spüren das überall. Es ist nicht nur irgendeine kitschige Weihnachtsstimmung, sondern da ist etwas von Hoffnung, was sonst im Jahr über sehr selten zu fühlen ist, in der Luft. Menschen ahnen, dass es mit diesem Jesus doch mehr auf sich hat, als das, was sie vielleicht irgendwann mal gehört haben. Der Engel sagte dann als Drittes: Heute ist euch der Retter geboren. Und auch hierzu möchte ich eine Geschichte lesen, die ein bisschen länger ist. Als Jesus zur Welt gekommen ist, da hörten auch die 9 großen Sünden der Menschheit von der Geburt des Erlösers. Das Gerücht fährt ihnen unter die Haut. Es weckt Sehnsucht in ihnen, aber gleichzeitig Angst. Ein Erlöser, der würde sie womöglich ausmerzen, ihnen die Lebensgrundlage entziehen. Sollten sie fliehen, aber wohin? Oder sollten auch sie sich aufmachen zum Kind? Der Zorn tritt vor und sagt: Na, immerhin fällt es dem lieben Gott endlich mal ein, was zu unternehmen. Seht euch diese schlechteste aller denkbaren Welten an. Warum hat er sie und vor allem die Menschen nicht gleich besser gemacht? Aber ich wette, dieser Jesus wird auch nichts ändern. Und der Hochmut sagt: Ich brauche keinen Erlöser. Ich habe mir noch immer selbst zu helfen gewusst. Außerdem hätte man mir eine persönliche Einladung schicken sollen. Einige gute Ratschläge für ihn hätte ich schon. Die wird er brauchen. Da tritt die Lüge vor, die sich selbst gerne die Erfolgreiche nennt. Ein Erlöser im primitiven Stall, eifert sie sich. Das ist doch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und wie die das aufziehen? Nicht mal eine Pressemeldung. Das müsste man ganz anders vermarkten. Der Neid erblasst, als er das Gerücht hört. Ein Erlöser für alle Welt, rümpft er die Nase. Wenn ich da hinginge, wäre ich ja nur einer von vielen. Aber vielleicht sollte ich ihm ein außergewöhnliches Präsent mitnehmen, dann würden die anderen erblassen. Da lässt sich der Geiz aus dem Hintergrund vernehmen. Geschenk, murmelt er. Man wird ein Geschenk von mir erwarten. Mir schenkt auch keiner was. Dann hüllt er sich wieder in Schweigen. Da hebt die Furcht bebend zu reden an. Wenn der Herr des Himmels kommt, sagt sie, wird das den Herrn der Welt nicht passen? Denn man sagt, der Messias wird Recht schaffen. Wenn wir da hingehen, machen wir uns verdächtig und werden in die Sache reingezogen. Ich halte mich da lieber raus. Und nun mischt sich die wohlgenährte Verschwendung ein. Ein Stall, sagt sie. Das klingt muffig und düster und depressiv. Ich will leben, feiern. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da poltert die Gewalttätigkeit los. Wie soll ein hilfloses Kind die Welt verändern? Macht braucht man, Geld, Panzer. Das Kind braucht ja selber Schutz. Ich gehe hin und nehme die Sache in die Hand. Und ich poliere jedem die Fresse, der dem Kind was antun will. Als Letztes meldete sich die Trägheit. Der Weg ist anstrengend, sagt sie. Ich bezweifle, dass sich die Mühe lohnt. Außerdem, für mich wird sich der Erlöser bestimmt nicht interessieren. Machen wir es uns gemütlich und lassen alles, wir es gewohnt sind. Von Aufbruchsstimmung kann also nicht die Rede sein. Aber seltsamerweise sind die 9 Sünden ihren eigenen Widerständen zum Trotz plötzlich doch auf den Beinen und ziehen los. Oder besser gesagt, irgendetwas zieht sie magisch zu dem Kind. Als sie zum Stall kommen, steht die Tür einen Spalt weit offen. Von innen dringt warmes Licht ins Freie. Sachte treten sie nacheinander ein, nur der Geiz bleibt draußen und beobachtet alles durchs Fenster. Im Stall ist es sehr still. Josef steht im Halbschatten. Maria scheint von den Gästen kaum Notiz zu nehmen. Das Kind aber liegt da und lächelt und breitet die Arme aus, als wollte es die Ankommenden begrüßen. Und dann sieht er sie an. Sie alle. Aber so, dass jeder meint, der Blick gilt nur ihm. Und sie erwidern ihn. Es geht gar nicht anders. Und da ist ihnen plötzlich, als ob das Kind zu jedem von ihnen spräche, ohne den Mund zu öffnen. Und doch klarer, als Worte es könnten. Das Kind sieht zuerst den Zorn an. Und dem ist, als sagt das Kind, du bist wütend über Gott und die Welt, über die Schlamperei der Menschen, über die Arroganz der Regierenden und die Dummheit der Regierten und vor allem über deinen eigenen Mängel. Gib mir deinen Groll. Brich deine Wut in Stücke und leg sie ins Kohlenbecken, damit ihre Glut den Stall erwärmt. Ich schenke dir meine Geduld. Sie rettet die Welt. Langsam, aber sicher. Hab Geduld mit dir selbst und verzeih deinen Mitmenschen ihre Unvollkommenheit. Verzeihung ist das Einzige, was verändert. Hab Vertrauen. Das Gute wächst langsam. Wächst längst, wenn auch langsam. Da sinkt der Zorn auf die Knie und spürt eine unendliche Gelassenheit wie nie zuvor. Dann sieht das Kind den Stolz an und dem ist, als sagt das Kind, du hast dich unersetzlich gemacht, bist ständig zur Hilfe geeilt, auch wo du gar nicht gerufen warst, hast andere an dich gekettet und du bist gekränkt, wenn man dir nicht dankt. Gib mir deine Krone. Schau, ich bin einfach da. Für dich. Lass dir das schenken. Das ist echte Demut. Da beugt auch der Stolz die Knie und sein Herz ist plötzlich unendlich weit und er fühlt sich frei. Wirklich frei. Dann trifft der Blick des Kindes die Lüge. Und der ist, als höre sie, du hast Angst, dein Ziel zu verfehlen, zu scheitern. Mit deinen kleinen Tricks willst du verhindern, als Versager dazustehen. Für mich aber bist du ganz durchsichtig. Ich sehe auch das in dir, was nicht strahlt. Gib mir deine Angst zu versagen. Da beugt sich auch die Lüge vor dem Kind. Und es wird plötzlich ganz hell und hoffnungsfroh in ihr, und sie weiß, alles wird gut. Als nächstes sieht das Kind dem Neid in die Augen, und dem ist, als sagt das Kind, du musst dich ständig vergleichen, weil du an dir selbst zweifelst. Du bemitleidest dich selbst, weil es sonst keiner zu tun scheint. Du bist ein Spielball deiner Gefühle, gib sie mir. Deine emotionalen Höhenflüge und Tiefschläge, dein Fernweh und dein Heimweh. Und nimm meine unkomplizierte Schönheit an. Sei einfach da. Da wird es ganz still im Herzen des Neides. Alle Stürme sind verstummt. Und ganz schlicht und ungekünstelt kniet auch er vor dem Kind. In diesem Augenblick ist dem Geiz draußen vor der Tür, als riefe das Kind auch ihn. Scheu tritt er in den Stall, und als das Kind ihn ansieht, ist ihm, als sagt es, dein Herz wurde nie wirklich gewärmt. Du musstest immer für dich selber sorgen. Du hast Besitz und Wissen gehortet, um zu überleben. Lass dich wärmen. Lass dich berühren. Und das Kind streckt dem Geiz die Händchen entgegen, und der Geiz küsst sie. Und dann zieht er seinen kostbarsten Ring vom Finger und legt ihn Maria zu Füßen. Da wird ihm ganz warm ums Herz und er fühlt sich zum ersten Mal wirklich zu Hause. Zögernd tritt nun auch die Furcht vor. Das Kind sieht auch sie an, aber sie wagt den Blick nicht zu heben. Und doch ist ihr, als sagt das Kind, Du misstraust Gott und der Welt und dir selber. Du fürchtest die Autoritäten. Du passt dich an, um nicht aufzufallen. Du sehnst dich nach Sicherheit. Sieh mich an. Mir kannst du vertrauen und auch dir selbst. Hab keine Angst vor dem Risiko. Ich bin bei dir. Da spürt die Furcht eine starke, gute Kraft in der Brust wie nie zuvor. Aber sie kniet nicht nieder, sondern steht plötzlich aufrecht da und sieht dem Kind fest in die Augen und schwört ihm im Stillen ewige Treue. Und auch die Verschwendung merkt nur den Blick des Kindes und hört die Stimme. Siehst du, mit wie wenig ich auskomme? Spürst du den heiligen Ernst dieses Ortes? Gib mir deine Angst vor dem Dunkel, vor Leiden und Tod. Gib mir den Zwang, dich mit Konsum zu betäuben. Wage deine verborgenen Kindheitsschmerzen zu betrauern. Und ich schenke dir echte Freude, die das Dunkle nicht scheuen muss. Da bricht ein Strahlen aus der Tiefe der Verschwendung hervor und erleuchtet ihr Gesicht. Und gleichzeitig fließen Tränen der Trauer über ihre Wangen. Und beides ist gut. Die Gewalttätigkeit ist bisher erstaunlich ruhig geblieben. Aber jetzt schiebt sie sich nach vorne. Ich kann nicht länger warten. Ich sehe deine mir völlig unbegreifliche Machtlosigkeit. Und doch scheinst du mehr Macht zu haben als ich. Ich kapituliere. Ich bringe dir meine Übergriffe, meine Selbstherrlichkeit. Wie viele Menschen habe ich überfahren und niedergebügelt und missbraucht. Ich staune über deine Reinheit. Und ich will dich um etwas bitten, was ich noch zu keinem gesagt habe. Vergib mir meine Schuld. Mach mich rein. Ich will dir dienen. Die Gewalt kniet sich vor das Kind. Da ist ihr, als würde sie von der Unschuld des Kindes ganz und gar durchdrungen. Und das Kind muss nichts mehr sagen. Und schließlich trifft der Blick des Kindes die letzte aller Sünden, die Trägheit. Und es ist ihr, als sagt das Kind, sieh her, wie unbequem ich es habe. Und trotzdem bin ich voller Energie. Ich habe mich entschieden zu lieben, mich hinzugeben. Und ich brauche dich. Du sollst den Menschen meinen Frieden bringen, auch wenn du dabei ein paar Schrammen abkriegst. Du zählst. Und ich zähle auf dich. Gib mir deine Resignation und Gleichgültigkeit. Du meinst, du bist die Letzte, du sollst die Erste werden. Da gibt die Trägheit den anderen ein Zeichen und gemeinsam erheben sie sich und nehmen einander bei der Hand. Sie stehen um das Kind herum und sehen es voll Freude an und können sich nicht satt sehen. Und dann sehen sie einander an und umarmen sich und wünschen einander den Frieden. Und alle 9 Sünden sind erlöst durch den Anblick und die Anbetung des menschgewordenen Gottes. Ich glaube, dass wir uns alle in dem einen oder anderen hier wiedergefunden haben, wenn wir aufrichtig sind. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns so perfekt ist, dass er nicht ansprechbar für die ein oder andere Sünde ist. Sondern diese Dinge kämpfen oft mit uns oder gegen uns. Tief in uns ist etwas, das sich danach sehnt, echte Erlösung, echte Rettung zu erleben. Das Wort, was der Engel gebrauchte, um Jesus anzukündigen als den Retter, ist das Wort Sota. Das meint Retter, Erretter, Heiland. Heilbringer. Und es kommt von dem griechischen Wort Sozo, S-O-Z-O geschrieben. Dieses Wort ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Wort. Denn es bedeutet die äußerliche und zeitliche Rettung aus Gefahren und Leiden, die geistliche und ewige Rettung, die Gott sofort an demjenigen vollzieht, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, die Rettung aus Krankheit und Bedrückung, die gegenwärtige Erfahrung, wie die Kraft Gottes aus der Knechtschaft der Sünde retten kann. Diese 4 Aspekte von Rettung sind in diesem Wort enthalten. Und das ist es, was der Engel ankündigte. Euch ist heute der Retter geboren, ein ganzheitlicher Retter. Nicht nur ein Retter, der einen Teil oder einen Aspekt der Rettung vollzieht, sondern einen, der unser ganzes Leben kennt und der mit dem ganzen Leben auch umgeht. Jesus definierte seinen Rettungsauftrag bei vielen Gelegenheiten. Ich möchte euch zwei davon kurz mitteilen. Im Johannesevangelium steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Die Weihnachtsbotschaft ist eine sehr lebendige Botschaft. Gott spricht von Leben im Überfluss. Wir alle wünschen uns das. Als junge Leute sind wir vielleicht auf Partys gegangen, weil wir sagten, boah, da ist Leben. Und am nächsten Morgen mit dröhnendem Kopf haben wir festgestellt, so lebensbringend war das gar nicht. Ja, ich meine, man geht ja durch diese Schulen des Lebens. Aber dann lernt man Jesus Christus kennen, einen Gott, dem man persönlich begegnen kann, und auf einmal verändert sich alles. Aber man hat mal einen Zugang zu echtem Leben. Nicht nur sonntags, sondern auch montags. Dienstags und mittwochs und donnerstags und freitags und samstags und dann wieder sonntags. Er ist da, immerzu derselbe. Als Jesus seine erste Predigt gehalten hat, sagte er Folgendes. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Wow. Ich weiß nicht, wie Sie sich heute fühlen. Vielleicht eher arm, vielleicht eher blind, vielleicht eher gefangen, vielleicht zerschlagen. Egal. Er ist für uns alle gekommen und hat für jeden von uns das erwirkt und bewirkt, was wir brauchen. Die letzte Aussage des Engels war dann folgende. Es ist Christus der Herr. Es ist Christus der Herr. Christus bedeutet der von Gott gesalbt und ausgerüstete mit seiner Salbung, mit seiner Kraft. Herr ist das Wort Kyrios, ist auch bekannt. Es meint Herr, der Macht ausübt oder Besitzer oder Gebieter. Er ist gekommen. Und man kann ja dieses Baby dann sehen und fragt sich, naja, also jetzt habt ihr ein bisschen übertrieben, oder? Also so sieht es jetzt gerade nicht aus. Doch er sprach ja nicht von dem gegenwärtigen Zeitpunkt alleine, sondern er sprach von der ganzen Ewigkeit. Christus war auch zu diesem Zeitpunkt schon Herr, auch wenn man es ihm nicht angesehen hat. Wenn man alleine einen seiner Diener gesehen hat, diesen Engel, der mit furchtsamer Erscheinung da auf einmal stand, dann kann man sich vorstellen, wie wohl dessen Chef aussehen muss, wenn man ihn in all seiner Kraft und Herrlichkeit sehen würde, wenn schon seine Angestellten so rumlaufen. Gott ist entweder ihr Herr oder er spielt in ihrem Leben keine Rolle. Das ist wahr. Das ist eine Botschaft, die ganz zentral ist für die Bibel. Viele glauben ja an Gott oder an irgendetwas, was da wohl ist. Ich war selbst jemand, jahrelang habe ich geglaubt, ja, irgendwas wird das schon sein. Ob das jetzt Gott heißt oder Christus oder irgendwie anders, das war mir nicht ganz so wichtig. Und ich hatte ja tatsächlich keine Ahnung. Christus hat für mich überhaupt nichts bedeutet und konnte mir auch überhaupt nichts geben, weil ich kannte ihn ja nicht. Wenn Gott nicht mein Herr ist, ist er nichts in meinem Leben. Er ist eine nette Person, er ist vielleicht trotzdem allmächtiger Gott, aber es wird für mein Leben null Unterschied machen. Die Frage ist, dein Wille geschehe oder meiner? Das ist die Frage, die Indikatorfrage meines Lebens. Und die muss ich mir auch als Christ immer wieder neu stellen. Ist er wirklich Herr, mein Herr, oder ist er mein Kumpel? Hi Jesus, fein, dass du da bist. Ist er mein Gebieter? Ist er mein König? Ist er mein Herr? Dann gilt sein Wille und nicht meiner. Ist er so eine Art Reserverat? Naja, dann mache ich auch mal ein bisschen, was er will, aber eigentlich will ich doch mehr, dass er macht, was ich will und was ich brauche. Wer lenkt mein Leben? Wer bestimmt, was ich tue? Gibt es noch Sätze in meinem Leben wie, das würde ich nie tun? Oder, das kann ich nicht? Das sind Sätze, die eigentlich im Leben eines Christen gar keinen Platz mehr haben. Denn was weiß ich, was Gott gerade morgen vorhat mit mir. Also ich habe mir abgewöhnt, diese Sätze zu sagen. Was nicht heißt, dass mir nochmal einer rausrutscht, aber ich habe gemerkt, das ist Blödsinn. Also diese Sätze sagen eigentlich nur, dass ich nicht will, dass er mich hier führt. Glauben heißt ja Vertrauen. Und Gott vertrauen, das ist der erste Schritt. Sagen, Gott, ich vertraue dir jetzt mal. Ich gebe dir mein Leben. Boah. Wir selbst sind es häufig, die Gott im Wege stehen. Doch wir können es auch sein, die Gott den Weg bereiten, sozusagen ihm eine Schnellstraße zu unserem Herzen bauen. Wenn wir das tun, dann erleben wir live, was der Engel meinte, als er von großer Freude sprach. Ich habe Menschen in meinen fast 20 Jahren Christsein begleitet durch Höhen und Tiefen, durch Tod, durch Trauer, durch riesige Freude. In all diesen Prozessen habe ich den Unterschied gesehen zwischen Menschen, die mit Gott unterwegs waren und Menschen, für die Gott nur eine Figur war. Eine religiöse Figur. Glauben Sie mir, wenn die Krisen unseres Lebens kommen, ist es gut, diesen Herrn persönlich zu kennen. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Habt ihr noch Aufmerksamkeit für eine Geschichte? Ich habe sie die Tage meinen Kindern vorgelesen. Ich glaube, es war letzten Sonntag. Auf einer Adventsfeier der Familie. Aua! Rief das kleine Päckchen. Soeben war die Tür im Schrank für einen kurzen Moment geöffnet worden und ein dickes Etwas auf das kleine Päckchen obendrauf gelegt worden. Hey, du da! Rief das kleine Päckchen, das darunter lag. Geh weg da, du drückst mich! Wer bist du denn? Fragte das dicke Päckchen obendrauf mit tiefer Stimme und drückte ein wenig zur Seite. Ich bin ein Geschenk!
Oh, wie schön, ich auch, sagte das dicke Päckchen. Aber sag mal, was ist das für eine Aufregung bei den Menschen? Kannst du mir das verraten? Sie rennen durch die Straßen wie verrückt, von einem Laden zum anderen. Sie stoßen sich und drängeln sich und jeder sieht unzufrieden aus.
Ach, sagt das kleine Päckchen. Das ist jedes Jahr dasselbe. Ich habe da schon so meine Erfahrung.
Wieso? Hast du das schon mal erlebt?
Ja, es ist schon mein 10. Weihnachtsfest. Jedes Jahr das gleiche Theater. Die Leute kaufen wie verrückt lauter nützliche und unnütze Sachen ein. Ich bin eher ein unnützes Geschenk.
Wieso? Was bist du denn? Fragte das dicke Päckchen.
Ich bin eine Krawatte.
Aha! Und ich bin ein Schal. Bin ich dann wohl eher nützlich oder unnütz?
Das wird sich herausstellen. Entweder die Leute benutzen dich, dann bist du nützlich. Oder sie stecken dich nach dem Fest wieder in einen Schrank. Dann bist du nichts nützlich, sagte die Krawatte. Kurz vor dem nächsten Weihnachtsfest wirst du wieder eingepackt und weiter verschenkt.
Das ist ja komisch, sagt der dicke Schal. Und du sagst, es hat etwas mit Weinen in der Nacht zu tun oder so ähnlich. Naja, so wie die Leute sich benehmen, ist das schon zum Weinen.
Nein, du Dicker, nicht mit Weinen in der Nacht, sondern mit Weihnachten.
Ach so, mit Nachtwein, sagte der Schal.
Aber sag mal, was bedeutet denn das? Vielleicht sind sie alle betrunken, das würde manches erklären. Du Dummkopf, nicht Nachtwein heißt das Fest, sondern Weihnachten.
Also gut, stöhnt der dicke Schal. Ist mir doch egal, ob Nachtwein oder Weinen in der Nacht. Ach nein, wie heißt es? Wahneichten. Genau, die Leute haben einen Wahn. Deswegen sind sie alle so wahnsinnig.
Ich geb's auf, seufzte die Krawatte. Der Schal wurde ungeduldig.
Sag mir doch einfach, warum die Leute sich so dumm benehmen.
So ganz genau habe ich das auch noch nicht begriffen, sagt die Krawatte. Aber wir können das Buch da drüben fragen. Dieses Buch hat auch irgendetwas mit diesem Wahnsinn oder dem Weinen in der Nacht oder was auch immer zu tun.
Das kleine Päckchen schubste das dicke Buch neben sich an und sagte,
hey du, aufwachen, bald ist es wieder soweit, du wirst gebraucht.
Das dicke Buch streckte sich, rieb die Augen und sagte,
was, schon wieder ein Jahr vorbei? Ja, und wir haben Gesellschaft bekommen, du altes Buch, sagte die Krawatte. Das dicke Päckchen da drüben ist ein Schal.
Guten Abend, sagte das Buch. Ich bin eine Bibel. Mich holen sie immer nur einmal im Jahr aus dem Schrank. Aber in anderen Familien holen sie ihre Bibel jeden Tag aus dem Regal. Für mich ist das schrecklich langweilig. Außerdem ist es schade für meine Besitzer, denn in mir stehen lauter wichtige und interessante Sachen. Wer mich kennt oder besser das, was in mir steht, der kommt besser im Leben zurecht.
Interessant, sagt der Schal.
Und die Krawatte fügt noch hinzu. Erzähl doch mal von Weihnachten.
Oh ja, bitte, sagt der Schal. Erzähl, warum die Leute alle so wahnsinnig sind an Weihnachten, Warneichten. Und warum weinen sie in der Nacht und auch schon vorher?
Also, nun mal ganz ruhig. Weihnachten ist ein Fest für Jesus. Vor 2000 Jahren ist Jesus in Bethlehem in einem Stall geboren worden. Die Engel Gottes haben es den Hirten erzählt. Jesus ist der Retter der Welt. Die Hirten haben das Jesuskind gefunden. Sie sind danach ganz anders gewesen als vorher. Sie haben es überall erzählt, dass sie den Retter, den Heiland der Welt gefunden haben. Jesus ist der, der alles wieder heil machen und gut machen kann. So gesehen hat das Fest wirklich etwas mit Weinen zu tun, aber anders als du denkst. Alles, was die Menschen zum Weinen bringt, können sie diesem Kind in der Krippe sagen und bei ihm wieder froh werden.
Aber warum spinnen dann die Leute alle so vor Weihnachten? Fragte der Schal.
Die Bibel sagte, weil viele nicht mehr wissen, warum wir Weihnachten feiern. Deswegen werden manche Leute wirklich ein bisschen wahnsinnig vor Weihnachten. Sie überlegen sich, was sie mit dem Fest anfangen sollen. Dann machen sie eben irgendetwas daraus. Wie zum Beispiel viele teure Geschenke kaufen oder einen heimlichen Wettbewerb, wer das Haus am besten schmückt. Oder sie machen ein Ess- und Trinkfest daraus. Viele Menschen feiern an Weihnachten eigentlich nur sich selbst. Und das ist wirklich Wahnsinn. Außerdem ist es sehr anstrengend. Deswegen sind manche an Weihnachten wirklich mit den Nerven fertig und können nur noch weinen.
Das ist aber schade, dass so viele Menschen Weihnachten vergessen haben. Was Weihnachten ist, meine ich, sagt der Schal. Das ist wirklich zum Weinen, aber wenigstens wissen wir jetzt, warum wir Weihnachten feiern. Geburtstag von Jesus. Weißt du, was ich mir so richtig gewünscht habe? Fragte der Schal die Bibel. Dass ich auf meiner Geschenktour mal bei einer Familie vorbeikomme, die mich wirklich brauchen kann und die wirklich Weihnachten wegen Jesus feiert und die nicht wahnsinnig herumspinnt, weil sie nicht weiß, was Weihnachten ist. Das wäre doch super.
Das wünschen auch wir, der Krawatte und dem Schal. Und der Bibel wünschen wir, dass sie in Zukunft öfter aus dem Schrank geholt wird und ihre Besitzer immer wieder in ihr lesen. Christus ist das Zentrum. Nicht nur dieser Gemeinde, sondern dieses Weihnachtsfest. Nutzen Sie die Gelegenheit, ganz neu auf ihn zuzugehen. Machen Sie ihm das größte Geschenk, das Sie ihm machen können. Schenken Sie sich ihm selbst. Empfangen Sie das, was schon vor 2000 Jahren die Hirten empfingen. Große Freude. Ich würde gerne jetzt zum Abschluss mit uns beten. Ich möchte gerne ein Gebet beten, ein Hingabegebet an Christus. Und wäre schön, wenn wir zusammen stehen könnten noch für diesen Moment. Ich möchte Sie warnen, dieses Gebet ist eines jener Gebete, die das Leben verändern, wenn sie ernsthaft gesprochen werden. Also überlegen Sie sich gut, ob Sie die Sätze nachsprechen möchten, die ich Ihnen jetzt vorgebe. Allerdings kann ich Ihnen das nur wärmstens empfehlen, denn diese Sätze haben mein Leben so maßgeblich verändert, wie keine Sätze, die ich je vor oder nachher sprach. Herr Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist von den Toten. Und ich glaube, dass du mich liebst. Ich habe Sehnsucht nach dir. Und ich brauche dich. Ich mache mein Herz jetzt weit für dich auf. Und ich bitte dich, komm du. Und sei mein Erlöser. Mach mein Leben neu.
Heile meine Wunden.
Und stärke mich.
Gib mir einen neuen Anfang.
Und sei du mein
Herr.
Lenke mein Leben.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann hinein in deine Ewigkeit.
Ich will dir vertrauen.
Und ich will dir mein Herz schenken.
Lass dieses Weihnachten
mein Weihnachten sein.
Wo der Retter der Welt
mir persönlich begegnet.
Alle meine Tränen wegwischt.
Und mir Hoffnung und Zukunft schenkt.
Amen.
Und Herr, ich danke dir für all das.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.